Ich begrüße Sie bei meiner dritten Vorlesung zu John Dee und erinnere ganz kurz an die letzte Woche. Da haben wir gesprochen über die Verhältnisse von Mechanik, Mathematik, Zauberei, ein bisschen tangential, eigentlich nur negativ, auch über Physik in diesem Zusammenhang. Das Charakteristische an der Mechanik hat mit verborgenen Kräften zu tun und wird selbst im Verborgenen ausgeübt, weitgehend. Stimmt natürlich nicht ganz. Der Backstage-Magus war dafür ein Bild, natürlich nur ein Bild. Eine klare, ausdrückliche Version der Sache gibt uns die Einstellung von Francis Bacon, wie gesagt, eine Generation jünger als John Dee, einer der großen Pioniere der modernen Wissenschaft, insbesondere des modernen Empirismus, der von Inhalt und Zielsetzung her eigentlich gar nichts gegen die Magie seiner Zeit hat, sondern ganz präzise nur genau diese Tendenz zur Geheimniskrämerei kritisiert. Das ist das eine. Und das andere war, dass ich ein bisschen was dazu gesagt habe, dass ein entscheidender Faktor in allen diesen Entwicklungen die Rolle und Bedeutung der Mathematik ist. Das sollte vor allem greifbar gewesen sein in den Andeutungen, die ich zu dem Thema der Bücher für Handwerker und der Bücher von den Handwerkern gemacht habe. In diesem ganzen Komplex habe ich aber einen wichtigen Aspekt noch gar nicht berücksichtigt, und das ist die innere Organisation der Universitäten. Ich habe, wenn Sie sich erinnern, über die wachsende Bedeutung außeruniversitärer Bildungsinstitutionen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gesprochen, also über die von den Zünften und sonstigen Vereinigungen verschiedener Berufsgruppen organisierten Vorlesungen bis hin zu diesem Gresham College in London. Und generell habe ich dann ja auch den Aufstieg von Städten erwähnt in diesem Zusammenhang, Städten, in denen es zwar keine Universitäten gab, aber dafür Werkstätten von Instrumentenbauern und Druckereien und private Förderer von innovativer Forschung. Die Veränderung in der Lehrweise solcher Kompetenzen, also die Veränderung in der Art, wie solche Kompetenzen erworben und weitergegeben werden, aufgrund des Buchdrucks eingetretene Veränderungen. Das habe ich als wichtiges Movens beschrieben. Und demgegenüber erscheinen dann die Universitäten unter Umständen sogar als konservativ und rückständig. Aber wie waren sie eigentlich organisiert? Wenn dort an den Universitäten keine Mechanik gelehrt wurde und nach einem Zitat, das ich Ihnen von Dee selbst vorgelesen habe, nicht einmal wirklich Mathematik, was war dann dort eigentlich los? Und um das zu beschreiben, um das im Verhältnis richtig zu sehen, muss man eine dritte Dimension oder Agentur in Betracht ziehen, die uns da gewissermaßen konzeptuell gewisse Zusammenhänge herzustellen erlaubt. Und diese dritte Dimension oder Agentur ist das System der freien Künste. Wir haben voriges Mal von den handwerklichen Künsten gesprochen, aber nicht von den freien Künsten. Also werde ich jetzt ein bisschen was sagen zu diesem Komplex Kunst oder Künste. Also zu dem Begriff der Kunst aus der Perspektive der Gruppierungen von Künsten. Was sagt es über Kunst aus, dass da Verschiedenes auseinandergehalten wird und auch in Gruppen zusammengefasst. Also die freien Künste insbesondere. Im 5. nachchristlichen Jahrhundert ist dieses System der freien Künste systematisiert worden, aber in Wirklichkeit handelt es sich natürlich um viel älteres, antikes Gut. Das war da aber noch nicht systematisiert. Es hat die Vorstellung von freier Kunst oder freien Künsten gegeben, aber das war keine feste Zusammenstellung. Augustinus ist ein hochinteressanter Mann in diesem Zusammenhang, der kennt die freien Künste unabhängig von so einer Systematisierung und vor allem hat er sie schon als eine Schule gesehen, als eine Art Vorschule, notwendige Voraussetzung zum Verständnis der Heiligen Schrift. Diese Sache, dieser Punkt hat eine ganz enorme Bedeutung, überhaupt ideengeschichtlich, weil auf diese Art und Weise die Tradition der freien Künste in der Tradition der Priesterausbildung, die ja für lange Zeit überhaupt die Norm intellektueller Bildung gewesen ist, also weil auf diese Weise die freien Künste in der Tradition der Priesterausbildung einen konstanten Zug von einem tendenziellen humanistischen Wissen dargestellt haben, durch die Jahrhunderte hindurch und eigentlich fast bis in unsere Zeit. Also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Was sind diese freien Künste? Was ist diese Gruppierung? Die 7 freien Künste sind zweigeteilt in 2 ungleiche Teile. Das Trivium mit den Disziplinen Grammatik, Rhetorik und Dialektik, wobei unter Dialektik ungefähr Logik zu verstehen ist nach unserem heutigen Sprachgebrauch. Und dann eine Vierergruppe mit Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Das ist eine Aufzählung. Was man schon noch wissen muss, ist, was das von Anfang an eigentlich inhaltlich zu bedeuten hat, dieses Wort frei bei freien Künsten. Also, das ist ganz einfach, das sind die Kompetenzen, von denen man glaubt, dass es sich lohnt, dass jemand, der sonst nichts zu tun hat, sie erwirbt. Also die Kompetenzen, die jemand, der völlig unabhängig ist und über sich selbst bestimmen kann, was dem seine optimale Wahl sozusagen von Bildungszielen eigentlich ist. Also der Begriff der freien Künste setzt in einer gewissen Weise, wenn man ihn unter diesem Aspekt betrachtet, den Begriff des freien Mannes voraus, der nicht gebunden ist, der vor allem nichts tun braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Darauf kommen wir später noch einmal. Es ist ja offensichtlich, dass zwischen dieser Auffassung der freien Künste von dem Begriff und dem Gehalt des Freien her auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Festlegung des heiligen Augustinus, dass man das als eine Vorschule für die Priesterausbildung nehmen kann, dass da kein Zusammenhang besteht. Man muss nicht sagen, unbedingt ein Widerspruch oder dergleichen. Aber das bedeutet natürlich eine Funktionalisierung dieses Systems von Disziplinen zu einem ganz anderen Zweck, als die Bedeutung des Wortes frei verraten könnte. Also das mal vorläufig, das wird immer wieder noch eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist, dass da von Anfang an Arithmetik und Geometrie mit auftauchen. Und das spielt eine große Rolle in der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, nämlich dass es zumindest möglich ist, die Mathematik als etwas zu betrachten, was nicht unbedingt eine Wissenschaft im strengen Sinn sein muss. In ganz radikalem Unterschied zum Beispiel zur Physik. Von Aristoteles an ist die Physik immer eine Wissenschaft gewesen und geblieben. Die Wissenschaft eigentlich. Also da hat man diese diese eigenartige Stellung der Mathematik. Natürlich kann die als Wissenschaft aufgefasst werden im 16. Jahrhundert, muss aber nicht so sein. Auf jeden Fall ist sie verankert in diesem System der freien Künste. Wenn wir diese Unterscheidung zwischen freier Kunst und Wissenschaft machen, zumindest ansatzweise, dann muss man aber dazu sagen, dass umgekehrt natürlich die Wissenschaften auch als Künste zu betrachten sind. Also die Wissenschaften sind was, was man in einer Weise erlernt, wie man auch die anderen Künste erlernt. Wissenschaften, das heißt vor allem Medizin, Recht, Philosophie, Theologie, Physik. Vielleicht kommt da noch irgendwas dazu, aber das sind mal die hauptsächlichen Kandidaten. Und insbesondere, wenn man Medizin, Physik, Theologie im Auge hat, dann könnte man sagen, dass man an die Wissenschaften auch noch als eine eigene Gruppe von Künsten denken darf. Also freie Künste, letztes Mal haben wir kennengelernt, handwerkliche Künste, da könnte man sagen, die Wissenschaften, eine eigene Gruppe von Künsten. Ist aber nicht üblich und insbesondere stellt die Medizin da einen Sonderfall dar, auf den wir noch kommen werden. Und dann gibt es aber abgesehen von diesen drei möglichen Gruppierungen für Künste auch noch andere Künste. Noch andere. Da kann man könnte man verschiedene Bedeutungen von anders unterscheiden. Nämlich erstens, dass die Gruppe der freien Künste als solche nicht so hundertprozentig fix bestimmt ist. Also das kann auch variabel besetzt sein, sind nicht unbedingt immer dieselben. Manchmal werden auch andere Künste in eine dieser Gruppen aufgenommen, zum Beispiel schon in der Antike bei Vitruv, die Architektur kommt davor als eine freie Kunst. Oder im zweiten nachchristlichen Jahrhundert bei Galen, die Malerei, eher extravagant übrigens. Also das ist eine Bedeutung, dass etwas, was eine Kunst ist und wie eine Kunst gelernt werden kann, dann in dieses System der freien Künste mal aufgenommen wird und dann eventuell auch wieder daraus verschwindet. Das Wort andere Künste kann aber auch heißen, etwas, was als eine Kunst angesehen wird, aber entweder in keiner dieser Einteilungen oder Gruppierungen vorkommt. So ein Fall ist zum Beispiel die Dichtkunst, die Poesie, lange Zeit zumindest. Die wird auch in der Antike schon als eine Kunst angesehen, aber nicht in solchen Gruppierungen untergebracht, außer man sieht sie als einen Spezialzweig der Rhetorik, dann fällt sie eben in das Trivium indirekt. Da liegt natürlich ein gewaltiger Unterschied zu unserer modernen Sichtweise, weil wir ja die Poesie mit der Musik und den sogenannten bildenden Künsten in einer noch anderen Gruppe zusammenfassen, die wir die Künste schlechthin nennen oder die schönen Künste. Das ist eine Gruppierung, die der Antike und übrigens auch der frühen Neuzeit der Renaissance noch fremd gewesen ist, die schönen Künste. Also wir haben die freien Künste, die Wissenschaften, irgendwelche andere Künste und dann eben noch die handwerklichen oder mechanischen Künste. Für die, da haben wir schon vorige Woche drüber gesprochen, seit dem Hochmittelalter so eine Standardaufzählung gilt. Lanificium, Armatura, Navigatio, Agricultura, Venatio, Medicina, Theatrica. Also die Weberei, die Rüstungsindustrie, die Navigation, die Landwirtschaft, die Jagd, Medizin, das Theater. Also das ist der Punkt, wo ich auf die Medizin jetzt noch eigens hinweisen wollte, weil die ja da auch vorkommt. Die Wissenschaft, Medizin, ist was anderes als diese zweite gleichsam handwerkliche Medizin, wo man sagen könnte, das ist die Knochenbrecherkunst, die Kunst der Bader. Und da ist es wichtig zu sehen, dass das nicht sozusagen zwei verschiedene Arten sind, sich mit derselben Sache zu beschäftigen, die einen wissenschaftlich und die anderen unwissenschaftlich, sondern die Wissenschaftsmedizin befasst sich mit etwas anderem als die Medizin, die unter den handwerklichen Künsten vorkommt. Die wissenschaftliche Medizin befasst sich mit etwas, was wir heute Psychosomatik nennen würden. Und nicht mit Chirurgie. Das ist ein Punkt, der noch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in späteren Vorlesungen, wenn wir auf die besonderen magischen Strömungen im 15. und 16. Jahrhundert eingehen, also auf die, die da charakteristisch für diese Zeit sind. Da ist das ganz wichtig. Und jetzt ist es so, wenn wir da so einen vagen Überblick über solche Gruppierungen haben, dass wir dann diesen Gruppen schematisch gewisse soziale Umgebungen zuordnen können. Also zu den freien Künsten gehört, zumindest ursprünglich mal, der freie Mann, der machen kann, was er will und der sich fragt, was ist wert, dass ich es tue, um meine Zeit und Energie darauf zu verwenden. Also dieser freie Mann und natürlich die gesellschaftliche Struktur, die so einen freien Mann möglich macht und trägt. Zu den Wissenschaften gehören ab einer gewissen Zeit die Universitäten, würden wir sagen. Und zu den mechanischen Künsten gehören verschiedene Organisationsformen. Das variiert stark, sowohl regional wie auch historisch. Die Trennung dieser sozialen Umgebungen, das ist etwas sehr Wichtiges, was Sie auch schon letztes Mal sehen konnten an der Tatsache, dass sie den John Dee von der Universität Cambridge verwiesen haben, weil er eben was in Szene gesetzt hat, was eigentlich in den Bereich der jahrmarktsartigen Verwertung mechanischer Kompetenzen fallen würde. Aber an der Universität ist es Zauberei. Im Jahrmarkt wäre es harmlos, da ist es nur fürs schaulustige Volk. Also jetzt zu den Universitäten. Mit der Entstehung der Universitäten beginnt, also das Wort beginnt, ist ja wichtig, beginnt die Emanzipation dessen, was wir Wissenschaft nennen, aus den theologischen Lehr- und Ausbildungsgängen. Also vorher war das noch enger, da waren die Wissenschaften untergebracht in den theologischen Lehr- und Ausbildungsgängen an den sogenannten Kathedralschulen oder eben in noch vorher in klösterlichen Zusammenhängen. Die Entstehung der Universitäten als solche ist aber auch ein sehr komplexer Prozess. Also die wichtigste Universität, die es im Mittelalter gegeben hat, war sicher Paris. Ich sage jetzt noch ein paar Gründungsdaten, also Paris 1150, Oxford 1167, im Jahr 1209 die Gründung der Universität Cambridge, Padua 1222, vorher hat es schon eine Universität in oder was Universitätsähnliches in Bologna gegeben. Die Universität Wien ist bekanntlich 1365 gegründet worden, vorher aber schon Prag, so ungefähr zwei Jahrzehnte früher, und dann die nächste im deutschen Sprachraum ist dann Erfurt, glaube ich. Und die ursprüngliche innere Organisation so einer Uni, also da muss man eben jetzt wieder in Betracht ziehen, ich habe gesagt, beginnt der Prozess der Emanzipation der Wissenschaft aus den theologischen Ausbildungsgängen. Die innere Organisation war natürlich am Anfang noch sehr von dieser Ausrichtung auf die Priesterausbildung bestimmt. In Paris hat es vier Fakultäten gegeben, die sogenannten Artes, dann das Kirchenrecht, Medizin und Theologie. Und im Grund läuft das alles auf einen Abschluss in Theologie hinaus. Also einen vollständigen Universitätsabschluss hat man mit Theologie. Die Artes sind die kleinste und niederste, sogenannte niederste Fakultät. Und im Grund ist es eigentlich auch im 16. Jahrhundert noch so, dass es letztlich um Theologie, Medizin und Recht gegangen ist und die Artistenfakultät sowas wie ein Eingang in die anderen Studien gewesen ist. Also ursprünglich ist das überhaupt eine Sequenz gewesen, die eingehalten werden musste. Ursprünglich hat man in Paris die Artes in einem bestimmten Alter, dann, wenn man über 20 war, Medizin und Recht studieren können. Und Theologie konnte man erst mit über 30 Jahren abschließen. Also so ist es dann natürlich nicht mehr gewesen, ein paar Jahrhunderte später. Aber an dieser niedersten Stellung der Artistenfakultät, die ja noch in Kants, bei Kant eine große Rolle spielt, in der Schrift über den Streit der Fakultäten, setzt sich der dann noch damit auseinander. Also an dieser niedersten Stellung der Artistenfakultät kann man jetzt sehen, in welchem Rahmen Mathematik an so einer Universität im 16. Jahrhundert studiert und gelehrt werden konnte, nämlich in der einen Hälfte der Lehrgegenstände der Studieneingangsphase, so quasi, also wenn ich das so sagen darf. Ja, also das hat einen ganz kleinen Platz im Eingangsstudium für alles Höhere. Vor diesem Hintergrund platziere ich jetzt ein Zitat aus dem Buch von Peter French über John Dee, das ja auf meiner Pflichtlektüre-Liste das eine von zweien ist. Und der zitiert da auch jemand anderen noch einmal. Also der Peter French schreibt: "The great humanist Roger Ascham wrote to Leicester in 1564 and chided him for deserting the study of the trivium in favor of the sciences." Jetzt Zitat von diesem Roger Ascham: "I think you did yourself injury in changing Tully's wisdom with Euclid's pricks and lines." Pricks and lines, Stacheln oder Stiche und Linien. Also der Adressat, der Earl of Leicester, eine der bedeutendsten, eine wirklich große Figur der englischen Geschichte, später dann mal der allerengste Vertraute der Königin Elisabeth, also eine wichtige Figur, und von dem sagt er, den schimpft er, dass er sozusagen sich damit sowas beschäftigt, was eigentlich nur Anfängerübungen sind, der Euklid, und dass er stattdessen sich nicht ausreichend mit der Weisheit Ciceros auseinandersetzt. Also ganz einfach, dass er zu viel Aufmerksamkeit auf das Quadrivium statt auf die trivialen Künste legt. Tatsächlich hat es dann unter der Regentschaft der Königin Elisabeth eine gewisse Aufwertung, wenn nicht Bevorzugung, des Quadriviums gegenüber dem Trivium gegeben, aber speziell und genau für Mathematik definierte Lehrstühle gab es überhaupt erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts in England. Und einer der ersten Inhaber so eines Lehrstuhls für Mathematik war Isaac Barrow. Das war der direkte Lehrer von Isaac Newton. Also da sieht man, wie spät eigentlich erst das zu einem Lehrgegenstand an einer Universität, zu einem selbstständigen Lehrgegenstand an einer Universität geworden ist, was die Essenz der newtonschen sozusagen Naturphilosophie werden sollte, quasi erst eine Generation vorher. Das ist ein wirklich interessantes Faktum. Also solche Vorbehalte, wie von diesem Roger Ascham geäußert, Vorbehalte und teilweise auch Hostilitäten gegenüber der Mathematik und dem Quadrivium, muss man aber vor einem komplexen Hintergrund sehen, weil sonst Missverständnisse entstehen. was da eigentlich die Parteien sind. Für fortschrittliche Humanisten, Aristoteles-Kritiker, war oft der Unterschied zwischen dem Wissenschaftsideal des Aristotelismus und dem Lehrgebäude der Elemente des Euklid gar nicht so ohne weiteres erkennbar. Und die Mathematik war dann sozusagen mitgefangen, mitgehangen mit der sogenannten mittelalterlichen Barbarei, Pricks and Lines. Also der wesentliche Punkt, den der da macht, ist, du beschäftigst dich mit etwas, was eigentlich nicht wirklich Sprache ist. Das Fortschrittliche am Humanismus und das objektiv Fortschrittliche am Humanismus war ja das Interesse an der Sprache vor allem. Und da wurde es als Rückschritt gesehen, dass sich jemand mit Zeichnungen von Punkten und Linien und so beschäftigt. Wir sollten uns aber über so ein Missverständnis nicht lustig machen. Das wird ja auch heute noch oft so gesehen als ein unüberbrückbarer Gegensatz. Ne? Das Mathematische als abstrakte, lebensferne Disziplin in dieser Geschichte mit den Two Cultures. Also vernünftiger, als da sozusagen auf einer von den zwei Seiten Stellung zu beziehen, ist die Differenzierung. In Italien zum Beispiel, also in Italien war auch sozusagen aktuell in der Zeit die Differenzierung wesentlich klarer, glaube ich, zwischen mathematischem und philologischem Humanismus. In Florenz, Venedig auf der einen Seite ein philologischer, in Urbino, Ferrara, Padua auf der anderen Seite mathematischer Humanismus, wie man sagen könnte. Also jetzt mache ich zum Abschluss dieses Exkurses zu den freien Künsten und den Systematisierungen der Künste überhaupt noch eine kleine Fußnote, also insbesondere aber zu den freien Künsten. Auf einer ideologischen Ebene spielt dieser Begriff der freien Künste noch sehr lange Zeit eine eigenartig anachronistische Rolle, nachdem er eigentlich schon längst über die tatsächliche Organisation von Wissen im Verhältnis von Technik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, darum handelt es sich ja bei diesen Systematisierungen, also nachdem er eigentlich schon längst über die tatsächliche Organisation von Wissen in diesem Verhältnis von Technik, Wissenschaft, Kultur gar nichts mehr aussagt, nachdem das schon längst überholt ist und anders organisiert ist, nämlich spielt er noch immer eine Rolle als Schlagwort im Selbstverständnis einer Intelligenz, die sich eben diesen modernen Formen der Wissensorganisation nicht fügen möchte, die aus reaktionär-nostalgischen, manchmal aber auch kritischen Motiven an die Bündelung und Beherrschung des Wissens in der Hand des einzelnen freien Mannes glaubt. Standard für diesen einzelnen freien Mann natürlich weise, weiß und alt. Was nicht heißen soll, also das wird dann aber auch oft in so okkultistischen Zusammenhängen gibt's dann, findet man da so oft eine Berufung auf die freien Künste. Das hat eigentlich gar keine wirkliche Substanz in Wahrheit, weil die handwerklichen, wie wir gesehen haben, eine mindestens genauso große Rolle spielen, die mechanischen. Aber es hat eben diesen ideologischen Wert, dass es da in einem Einzelnen sozusagen möglich ist, so einen Überblick über Wissen überhaupt zu bündeln. Diese kritische Bemerkung soll nicht heißen, dass das Konzept der freien Künste zu verstehen nicht noch immer enorm wichtig ist. Eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss, auch heute noch, sich zum Beispiel anzuschauen, wie kann man auf heutige Verhältnisse sowas wie die Organisation des Triviums abbilden? Oder spezieller zum Beispiel die Frage, wie versteht man heute Logik vor dem Hintergrund dieser alten Systematisierung? Oder wie versteht man im Hinblick auf diese Systematisierung das, was in unserem Curriculum hier, in unserem Philosophiestudium, den Vorlesungstitel trägt, Logik und Argumentationstheorie? Ist das eine Wiederaufnahme von etwas, was dort, wie unterscheidet sich das inhaltlich? Also das eine Fußnote noch dazu. Jetzt möchte ich aber doch dort fortsetzen, wo ich letzte Woche wirklich aufgehört habe, mit der Referenz auf Galilei und diese berühmte Stelle über das große Buch der Natur, das große Buch des Universums, geschrieben in der Sprache der Geometrie, das uns ununterbrochen vor Augen steht und das geschrieben ist in der Lingua Mathematica und deren Zeichen, nämlich deren Buchstaben sozusagen die Dreiecke, Kreise und anderen geometrischen Figuren sind. Und dazu habe ich ja am Ende der letzten Vorlesung sinngemäß gesagt, das ist aber nicht die ganze Erklärung für die Bedeutung der Geometrisierung in der wissenschaftlichen Revolution, sondern was vor allem auch zum ersten Mal in der Sprache der Geometrie lesbar wird, ist das Wissen der Handwerker und Techniker. Das war der Hauptinhalt. Und jetzt möchte ich Ihnen im Folgenden ein bisschen nahe bringen, wie diese beiden Aspekte miteinander zusammenhängen. Also das, was Galilei sagt und meint mit seinem Wort und auf der anderen Seite dieser Aufarbeitung des impliziten Wissens der handwerklichen, das in den handwerklichen Künsten steckt. Und also ich möchte Ihnen das jetzt ein bisschen in seiner Beziehung nahebringen, nicht primär aus der Perspektive der Technologieentwicklung, sondern aus der Perspektive Galileis, inklusive einer kurzen Erinnerung der Vorgeschichte des Hintergrunds, des historischen Hintergrunds und der Vorgeschichte, die zu diesem Ausspruch gehört. Was ist es? Ist dann immer die generelle Frage, was wir eigentlich erklären wollen, wenn wir von der neuzeitlichen wissenschaftlichen Revolution sprechen. Grob gesagt, was wir erklären wollen, ist die Entstehung einer mathematischen Physik bei Galilei von ihm an. Und zwar in dem großen Zusammenhang, in dem diese Entstehung der mathematischen Physik auch mit der Theologie steht. Und warum uns die Vorgeschichte interessiert, das liegt daran, dass ein wesentlicher Schritt zu einer mathematischen Physik die Vereinheitlichung von Astronomie und Physik ist. Das ist sozusagen das Gelenk, ein Hauptgelenk in dieser Entwicklung der mathematischen Physik. Aber diese Vereinheitlichung von Astronomie und Physik ist eben nicht nur ein innerwissenschaftlicher Vorgang, den man sozusagen aus einer Art immanenter Logik der Theoriebildung erklären könnte, sondern hat theologische Voraussetzungen und Implikationen und damit auch solche für das Geschichtsverständnis. Also da liegt das große Interesse an der Astrologie natürlich, die Vereinheitlichung der Vorgänge am Himmel mit denen auf der Erde und vor allem in der Geschichte. 1543 hat Kopernikus behauptet, dass im Mittelpunkt des Kosmos nicht die Erde, sondern die Sonne steht. Und der Kontext dieser Behauptung, der Kontext, in dem er diese Behauptung aufgestellt hat, war astronomisch. Es war eine Aussage über die Gestirne und ihre Bewegungen. Es war eine astronomische Aussage, die von ihm allerdings sehr energisch mit dem Anspruch vorgetragen worden ist, die wahren Bewegungsverhältnisse der Sterne wiederzugeben. Und das stand eben in Spannung zum geozentrischen Weltbild und hatte somit ein maximales Konfliktpotenzial. Wir sehen ja die Sache, wenn heute davon die Rede ist, dann ist immer von diesem Konfliktpotenzial die Rede, das da drinnen steckt. Aber das Interessante ist, mehrere Jahrzehnte hindurch wurde das heliozentrische Bild einfach neben dem geozentrischen akzeptiert. Man hat sich überhaupt nicht daran gestoßen. Das ist etwas, was sehr, sehr oft übersehen wird. Das hat einfach im Grund gar nicht unmittelbar irgendeine Aufregung ausgelöst. Warum war das möglich? Warum war es möglich, jahrzehntelang diese Sache zu tolerieren? Weil das Wort wahre Bewegungsverhältnisse aufzeigen, in der Behauptung des Kopernikus sozusagen sehr leicht genommen werden konnte, nämlich als astronomisch wahr oder rechnerisch wahr. Vor dem Hintergrund der scharfen Trennung von Astronomie und Physik. Da spielt sozusagen das Erbe des Aristotelismus die entscheidende Rolle. Die Geometrie hat es einfach mit anderen Sachen zu tun als die Physik, mit grundsätzlich anderen Gegenständen. Die Gegenstände der Geometrie sind abstrakt, sie unterliegen keiner Veränderung und stehen nicht in Kausalbeziehungen untereinander. Und in diesem Sinn gibt es für geometrische Sätze und Sachverhalte zwar Beweise, aber keine Ursachen im eigentlichen Sinn. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieser Unterschied zwischen Beweisbarkeit und Ursächlichkeit. Umgekehrt, wo es um Naturdinge geht, können mathematische Wahrheiten nicht relevant sein, weil es sich sowieso nie genau so verhält, wie die Geometrie behauptet, dass es sich verhalten muss. Man findet einfach in der Natur als Naturding den Punkt nicht, von dem Euklid spricht. Also das ist dieses aristotelische Erbe einer radikalen Trennung. Und doch gibt es immer schon für die Geometrie eine Anwendung in der Astronomie. Also trotzdem, obwohl sie sozusagen so ganz andere Gegenstände hat als die Physik, ist sie nicht etwas, was nur in sich selber Stimmigkeit hat, sondern wofür es eine Anwendung gibt. Und das ist die Astronomie. Denn die Sterne sind keine Naturdinge, die wie die Naturdinge in unserer unmittelbaren Umgebung aus Elementen zusammengesetzt werden. Also die Sterne sind nicht aus den Elementen zusammengesetzt, sie sind nicht vergänglich. Und sie bewegen sich zwar, aber in einer konstanten Bewegung. Und unabhängig von dieser Bewegung sind sie eigentlich nichts. Es gibt an ihnen keine Substanz zu erforschen, die der Bewegung unterworfen wäre, sondern was erforscht wird, ist ihre Bewegung. Das ist der springende Punkt. Das heißt, die Astronomie ist als Wissenschaft eine geometrische Disziplin. Und darum kommt ja so eine, dem Streit um die Astronomie und das Verhältnis zwischen Geometrie, Astronomie und Physik so eine enorme Bedeutung zu. Aber diese Trennung, diese Trennbarkeit, das war genau der Gedanke, mit dem die radikal innovative Behauptung des Kopernikus im Rahmen der etablierten Theorien toleriert werden konnte. Nämlich indem er gesagt hat, naja, schon, das erlaubt uns diese Art, die Dinge zu sehen, erlaubt uns die Berechnung der Kalender zu vereinfachen. Oder so. Es ist rechnerisch wahr. Also das hat zweifellos zu der Akzeptanz in der ersten Rezeptionsphase des Kopernikus beigetragen und auch in dieser Phase zum Beispiel möglichen Eingriffen der Zensur vorgebeugt. Das Werk ist nicht unmittelbar zensuriert worden. Obwohl es ja sozusagen mit diesem Wahrheitsanspruch genau dem widersprochen hat, was die offizielle Lehrmeinung war. Jetzt ist es aber so, dass beim ersten Erscheinen der Revolutionen von Kopernikus in seinem Todesjahr das Werk eine Vorrede gehabt hat von einem gewissen Osiander, der auf alle diese Punkte aufmerksam gemacht hat. Das heißt, es ist in der Publikation des Werkes schon sozusagen nahegelegt worden, wie man es nehmen soll. Nämlich mit dieser Milderung, dass da zwar behauptet wird, das ist alles wahr, aber eben diese Einklammerung, rechnerisch wahr. Ja. Der hat auf alles das hingewiesen. Natürlich ist er dann, wie sozusagen das Konfliktpotenzial offen wurde oder sozusagen ausgelebt wurde, von dem Moment an ist er als der Verräter schlechthin am wahren wissenschaftlichen Geist gesehen worden. Also kaum jemand ist in der Wissenschaftsgeschichte so mit Verachtung und Spott überschüttet worden wie dieser Osiander von allen großen Figuren des modernen wissenschaftlichen Geistes, von Giordano Bruno, Kepler, Lichtenberg, vielen anderen bis in unsere Tage. Verräter an der am wissenschaftlichen Weltbild, hat die wissenschaftliche Wahrheit an die Theologie verraten, weil er gesagt hat, man braucht diesen Wahrheitsanspruch nicht wirklich ernst nehmen. Und da muss man aber sagen, dass das in einem gewissen Sinn ungerecht ist. Denn was konnte es in der aktuellen historischen Situation des Kopernikus bedeuten, für eine astronomische Behauptung Wahrheit zu beanspruchen? Oder anders formuliert, worin konnte das besondere Gewicht dieser Behauptung liegen, dieser Behauptung des Kopernikus liegen, im Kontrast zu den vielen unzähligen wissenschaftsgeschichtlich verpufften heliozentrischen Hypothesen, die es immer schon gegeben hat, seit Aristarch von Samos? Wo war der Unterschied? Warum? Es hat immer schon heliozentrische Hypothesen gegeben und die sind ihm immer als astronomisch relevante Theorien akzeptiert worden. Die haben ihm genau mit diesen Gegenständen zu tun gehabt, die in Wirklichkeit nicht aus den Elementen zusammengesetzt sind, die nicht in Ursache-Wirkungsverhältnissen zueinander stehen, deren Verhältnisse zwar beweisbar sind, aber eben nicht als Ursachen und so weiter. Was hat das Besondere sein sollen von der kopernikanischen Behauptung derselben Sache? Oder hätte man den Kopernikus so interpretieren sollen, dass er das Wort wahr gebraucht hat im Sinne einer uneingestandenen Prophezeiung, dass 100 Jahre später jemand kommt, der seinen Anspruch zu einem physikalischen macht? Also, und hat er vorhersehen können? Er tut mir ihm sozusagen unterstellen, dass er hätte vorhersehen müssen, dass man ihn einmal als Vorläufer betrachten wird. Also diese letzte Frage ist natürlich nicht nur rhetorisch, aber hier kommt es darauf an, die objektive Perspektive und die Intentionen des Autors auseinanderzuhalten. Denn es gibt eine ganz klare Antwort auf die Ausgangsfrage. Für eine astronomische Behauptung wie die des Kopernikus, Wahrheit in einem universellen Sinn zu beanspruchen, kann nichts anderes bedeuten, als für sie den Status einer physikalischen Aussage zu reklamieren. Ein solches Selbstverständnis, ein solches Verständnis seines Wahrheitsanspruchs als physikalischer Wahrheitsanspruch ist aber für Kopernikus vollkommen außer Reichweite gestanden. Der hat einfach keine Vorstellung haben können von der Physik, durch die dieser Wahrheitsanspruch gerechtfertigt werden würde. Das war Galilei. Galilei hat Jahrzehnte später eine solche Physik entworfen und begründet, deren Gesetze auf der Erde gleichermaßen gelten wie für die Sterne auch. Galilei ist 1564 geboren und 100 Jahre nach der Veröffentlichung der Schrift des Kopernikus gestorben. Also da sieht man diesen Generationenunterschied. Also der springende Punkt noch einmal, Kopernikus konnte sagen, und das war was Neues, ich behaupte die Wahrheit für diese heliozentrische Theorie, aber es war noch immer astronomische Wahrheit, eingeschränkt auf das, was Astronomie an Wahrheit liefern kann und nicht universell wahr im Sinne sozusagen der paradigmatischen Wissenschaft Physik. Dazu musste das erst als eine physikalische Aussage genommen werden können, und das ist nur möglich auf der Grundlage einer völlig neuen Konzeption von Physik, also einer mathematischen Theorie. Dann geht das alles ineinander über. Die Anwendungswissenschaft Astronomie von der Geometrie mit der Physik. Im Grund geht es bei dieser galileischen Revolution, bei diesem Fortschritt des Galilei, um die Differenz zwischen dem geometrischen und dem physikalischen Raum, hauptsächlich unter wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten natürlich, aber das hat auch epistemologische Aspekte natürlich. Die Physik, die wahre Wissenschaft, die eben nicht nur beweist, sondern auch aus Ursachen beweisen kann. Die epistemologischen Fragestellungen betreffen dann diese Differenz zwischen der Sicherheit der Mathematik auf der einen Seite, nirgends wird so sicher und unzweifelbar bewiesen wie in der Mathematik, aber der fragliche Status dessen, was durch diese Beweise erkannt wird. Also so ein Begriff wie Disziplinierung der Einbildung ist hier nützlich unter Umständen. Das sind Probleme, die im 17. Jahrhundert schon auf die Auseinandersetzung mit dem philosophische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Raums selbst übertragen werden. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Also vor diesem kopernikanischen Hintergrund besteht das Brisante bei Galilei darin, dass er eine mathematische Disziplin entwickelt hat, die im vollen Sinn Physik ist. Analysiert die natürlichen Phänomene, die natürliche Bewegung in der Sprache einer Wissenschaft, die für Aristoteles schlechterdings eine andere Wissenschaft gewesen war, weil ihre Gegenstände eben nicht der natürlichen Veränderung unterliegen und eine eigentlich nur ideale Existenz haben. Es sind nicht mehr oberste Gattungsbegriffe, sondern allgemeingültige mathematische Beziehungen und Gesetze, um die es geht. Also noch einmal Hinweis auf dieses berühmte Zitat. Also einer der Autoren, die im 20. Jahrhundert das am deutlichsten herausgearbeitet haben, war Ernst Cassirer im ersten Band des Erkenntnisproblemen Wissenschaft und Philosophie der Neuzeit. Jetzt ist dieser Wahrheitsanspruch, den Kopernikus gestellt hatte, wenn es eine mathematische Physik, so kann man sagen, wenn es eine mathematische Physik gibt, dann ist der Wahrheitsanspruch, den Kopernikus gestellt hat, eben nicht mehr relativierbar. Aber man kann diese galileische Parole von der Natur in der Sprache der Geometrie, wenn man das Zitat in Isolation nimmt, eigentlich gar nicht in seiner Bedeutung verstehen, in ihrer Bedeutung verstehen. Wie soll man sich denn erklären, dass Jahrtausende hindurch dieselben Gelehrten, die die Geometrie am Himmel so aufmerksam und so verständnisvoll gelesen haben, sehr genau Sonnenfinsternisse voraussagen konnten und so weiter. Also wie soll man sich erklären, dass diese Gelehrten, die das so verständnisvoll am Himmel lesen konnten, blind gewesen sind gegenüber derselben Sprache, gegenüber den Zeichenverbindungen derselben Sprache, wenn sie den Blick in ihre nähere Umgebung auf der Erde zurückwenden? Warum haben sie das da nicht sehen können? Die Antwort ist sehr einfach. Ganz klar, weil man sie eben einfach nicht sehen kann in der Natur, die uns in Erdnähe umgibt. Und diejenigen, die trotzdem, obwohl man diese Dreiecke und Quadrate hier nicht sehen kann, diese vollkommenen Dreiecke und Quadrate hier auf der Erde nicht sehen kann, die trotzdem diejenigen Zeichen, die sie am Himmel gesehen haben, in einen Erklärungszusammenhang mit unserer Natur und unserer Geschichte gesetzt haben, die das trotzdem gemacht haben, das waren die Astrologen, die Magier, die sozusagen so getan haben, als wäre das kein Problem. Also eines gilt auf jeden Fall als notwendiger Zusatz zu dem Ausspruch des Galilei: Die Lingua Mathematica mit den geometrischen Zeichen und Gebilden muss in die Natur erst einmal hineingelesen werden, damit sie als Sprache der Natur auch wieder herausgelesen, entschlüsselt werden kann. Und der eine entscheidende Unterschied in dieser Angelegenheit zwischen Astrologie auf der einen Seite und moderner Physik auf der anderen Seite besteht, so kann man das zumindest mal nehmen, in der Auffassung von Einlesen, wie man sich dieses Einlesen vorstellen soll. Jetzt ist es ja so, dass ich über Astrologie als ein Kernstück der spezifisch neuzeitlichen Magie in anderen Zusammenhängen noch eine Menge reden werde. Und daher charakterisiere ich diese Seite des Gegensatzes jetzt nur ganz kurz und flüchtig. Aus der Perspektive der Astrologie wird das Einlesen hier im Prinzip wie eine Art von Übersetzung verstanden, auf der Basis so einer Art großen Quasi-Buches, das die Schlüssel für die Entsprechungen der astronomischen Konstellationen mit den Bewegungen der natürlichen Körper und den Gesetzen natürlichen Bewegung, meist auf Grundlage einer Elementenlehre, enthält. Also Einlesen, eine Art von Übersetzung auf der Basis eines großen Buches, in dem die Entsprechungen drinnen stehen zwischen astronomischen Konstellationen und den Bewegungen der natürlichen Körper. Ein fundamentales Problem, oder man könnte fast sagen, das fundamentale Problem für alle Anhänger dieser und ähnlicher Auffassungen ist natürlich, wie kommt man zur Kenntnis, gleichsam in den Besitz dieses großen Buches? Da sollten wir uns wieder einmal an Francis Bacon erinnern und sein Misstrauen gegen die Geheimnistuerei. Es handelt sich da um einen, wie wir sehen werden, nicht den einzigen, ganz bestimmt nicht den einzigen Punkt, wo der Begriff Mythos mit Nutzen ins Spiel gebracht werden kann. Oft oder fast immer ist es nämlich der Verweis auf eine mehr oder weniger geheime Überlieferung, die auf einen vorantiken Gott oder Götterboten oder sowas zurückgeht, womit die Kenntnis des großen Buches und seines Inhalts erklärt wird. Vor allem, also beispielhaft dafür natürlich, die im engeren Sinn sogenannten hermetischen Traditionen, werden wir auch noch was dazu sagen. Aber Vorsicht, noch einmal, es gibt nicht nur dieses, überhaupt nicht nur ein Verhältnis von Magie und Mythos, sondern mehrere, von denen manche miteinander überhaupt nicht kompatibel sind, gewissermaßen in entgegengesetzten Richtungen orientiert. Ein bisschen was davon werden wir heute gegen Ende dieser Vorlesung auch noch mal sehen. Also das Einlesen als Übersetzung auf der Grundlage eines großen, mehr oder weniger geheim überlieferten Buches. Diese Charakterisierung, die ich da von Astrologie und Magie gegeben habe, ist nicht hundertprozentig gerecht. Ich werde später noch einmal mindestens einen einschränkenden Aspekt ansprechen. Aber im Grunde ist das jetzt der Punkt, um den es geht. Denn im Gegensatz dazu ist in der Auffassung von Galilei dieses Einlesen ein spontaner und man kann vielleicht sogar sagen gewaltsamer Akt. Eine Handlung, eine öffentliche Handlung, die jeder beobachten und nachvollziehen kann. Seine Vorstellung von Mathematisierung oder Geometrisierung der Natur bliebe vollkommen unverständlich, wenn man sie trennt von seiner Vorstellung des Experiments. Das Einlesen der geometrischen Sprache in die Natur erfordert nicht Nachschlagen in einem Buch, sondern eine reale Intervention. Es handelt sich immer darum, Naturgegenstände, Gegenstände, die in der Natur existieren, zu Instrumenten zu eichen. Zu Instrumenten, an denen die Interaktionen, in die sie mit anderen Gegenständen gebracht werden, als Raum-Zeit-Verhältnisse ablesbar sind. Also Skalen, die Skalen tragen, auf die Skalen eingetragen sind. Naturgesetze sind die Gesetzlichkeiten, Funktionen, die sich in solchen Experimenten buchstäblich abzeichnen und nicht die Wirkungsweise von Kräften in den Dingen selbst. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Naturgesetze zu erkennen heißt, solche raumzeitliche Bestimmungen auf Skalen oder an Instrumenten ablesen zu können und nicht eine Einsicht in die in den Dingen selbst waltenden Kräfte zu bekommen, weil auf dem Lineal diese und jene Einteilung eingeritzt wurde, werden auch nur Längen gemessen mit einem Lineal. Wenn gewisse Gegenstände, solche geeichte Gegenstände in Interaktion miteinander gebracht werden können, dann kann das auf eine kompliziertere Weise als mit einem Lineal geschehen. Zum Beispiel eine Balkenwaage ist schon enorm viel kompliziertere Vorrichtung. Aber es werden auch nur Raum-Zeit-Verhältnisse gemessen. Die mathematische Physik ist in diesem Sinn von Instrumenteneichung ihrem Wesen nach notwendigerweise experimentell. Das ist der Hauptunterschied, diese Auffassung von Experimenthaftigkeit gegenüber der anderen Variante sozusagen von Geometrisierung, die sich an der Astrologie oder sonst was orientiert. Die Eichung eines Naturgegenstands zu so einem Messinstrument ist aber natürlich trotzdem, steht trotzdem unter dem Vorbehalt, dass sich die geometrischen Gegenstände in der Natur nicht finden. Das heißt, sie ist im Prinzip immer ungenau. Der springende Punkt dabei ist, es geht um die Annäherung. Man kann das Instrument verfeinern. Das Instrument kann genauer gemacht werden und davon hängt in einer bestimmten Hinsicht und einem bestimmten Aspekt sozusagen überhaupt das Verständnis dieser neuen Physik ab. Die Physik ist in gewisser Weise selbst eine Wette auf die Möglichkeit der Mathematisierung. Der Raum als solcher, also der geometrische Raum, sozusagen eigentlich was Ideales, Eingebildetes, aber in einer anderen Weise das, was real ist, in dem Sinn, dass es realisiert werden muss und kann. Also die moderne Physik lebt sozusagen in einer gewissen Weise von Anfang an oder baut auf der Idee der fortschreitenden Präzisierung, des Fortschritts. Also ich hoffe, dass ich mit diesem Hinweis ein bisschen einen Zusammenhang jetzt verdeutlichen konnte, der besteht zwischen der immanenten Entwicklung der Wissenschaft Physik in diesem Weg von, über die Astronomie, in diesem Weg, der mit Galilei beschritten worden ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Aufwertung der mechanischen Künste, nämlich ganz direkt über die notwendige Funktion der Instrumente und vor allem der immer fortschreitenden Perfektionierung von Instrumenten in der modernen Physik. Die moderne Physik ist angewiesen in einer bestimmten Weise auf einen Fortschritt in der Mechanik. Und auf diesem Weg kann die Mechanik dann zu einer Leitwissenschaft der Physik selbst werden. Und wichtig auch, dass das moderne Experiment essentiell instrumentgebunden ist. In einem sehr speziellen Sinn ist das moderne Experiment instrumentgebunden und ist eine ganz bestimmte Art von Lesegerät, eben von distinkt anderer Art ein Lesegerät als das große alte geheime Buch, das Grimoire. Ne? Das ist ganz wichtig. Man kann für beides den Begriff Lesen verwenden und wir werden uns im Weiteren ja mit diesem Lesen noch ausführlich beschäftigen. Aber hier haben wir einen ganz grundlegenden Gegensatz. Jetzt noch eine klitzekleine Fußnote. Habe auch schon vorher ein bisschen darauf hingewiesen, diese Darstellung ist ein kleines bisschen ungerecht gegenüber der Magie. Es soll nicht so ausschauen, man darf nach dieser Darstellung trotzdem nicht glauben, dass für die neuzeitlichen magischen Theorien das Experiment keine Rolle spielen würde. Ganz im Gegenteil, das spielt in gewissen Bereichen eine zentrale Rolle, vor allem in der Alchemie natürlich. Aber da muss man dann an dem Punkt klären, was für ein verschiedenes Verständnis von Experimenten da ist oder wo die zum Teil auch an gemeinsamen Vorstellungen partizipieren. Also da ist noch was zu klären. Das ist damit noch nicht, da ist noch nicht alles gesagt. Jetzt sage ich, und da kommen wir auch dann direkt auf Philosophie, noch ein bisschen was über die Zusatzleistung, Zusatzentwicklung quasi, die man dem Descartes im Hinblick auf diese galileische Revolution zuschreiben kann. In einer bestimmten Hinsicht hat Descartes diesen Umbruch, den die mathematische Physik bedeutet, zu einem Ende gebracht, vor allem zu einem Ende gedacht. Wichtig ist da etwas, was wir nicht besprechen können in dieser Vorlesung, seine Idee zu einer Vereinheitlichung in der Geometrie selbst. Die Ideen, die er gehabt hat, um aus der Geometrie eine wirklich zusammenhängende und innerlich aufbauende Wissenschaft zu machen. Also das ist sozusagen die Grundidee, die dann zu der Entwicklung der analytischen Geometrie führt, dass man eben alle Kurven durch Verhältnisse von Strecken, Abschnitten, Längen auf Geraden beschreiben kann. Damit ist es eigentlich zum ersten Mal so, dass es auch wirklich einen Raum für die Geometrie gibt, mit nicht festgelegter Dimensionszahl. Und da passt auch dazu, dass Descartes eigentlich, glaube ich, der Erste war, der so die Idee eines logischen Dimensionsbegriffes hatte, beziehungsweise so eine Idee von einer Art logischem Raum. Aber vor allem die noch radikalere Auffassung oder die noch radikalere Vereinheitlichung von geometrischem und physikalischem Raum, theoretische Vereinheitlichung, noch prinzipieller gefasst und ausgesprochen als bei Galilei. Es gibt irgendwo, aber ich habe das jetzt nicht bei mir, eine Stelle bei Descartes, wo er sogar ausdrücklich sagt, dass Galileis geometrische Methode in der Physik einen entscheidenden Durchbruch darstellt, aber eben doch eigentlich nur eine Art von Verallgemeinerung sei von dem, was andere auch schon gemacht haben. Eine Verallgemeinerung sozusagen auf gut Glück, und er will das auf eine sichere Grundlage, auf eine sichere Basis stellen. Jetzt wissen Sie natürlich alle, dass man das noch genauer sagen kann, nämlich statt sichere Basis sagen kann, metaphysische Basis. Das ist schon in Ordnung, trotzdem ist es ein bisschen eine Verkürzung. In Wirklichkeit ist bei Descartes diese Einheit von geometrischem und physikalischem Raum schon längst eine wesentliche Position, bevor er sie metaphysisch gedeutet hat, nämlich erkenntnistheoretisch, auf einer erkenntnistheoretischen Ebene. Ich lese Ihnen da zwei Stellen vor, eines aus einem ganz frühen Werk, wo Sie mehr diesen erkenntnistheoretischen Aspekt sehen, aus den Regulärdirektionen in Genie, aus der 14. Regel eine Stelle, wo er sagt, gehen wir also zu dem Satz über, der Körper besitzt Ausdehnung. Wo wir zwar verstehen, dass Ausdehnung etwas anderes bezeichnet, als Körper, also ich würde jetzt sagen semantisch verschieden ist, aber dennoch keine zwei verschiedenen Ideen in unserer Fantasie bilden, eine von einem Körper, eine andere von einer Ausdehnung, sondern nur eine einzige eines ausgedehnten Körpers. Der Sache nach handelt es sich um gar nichts anderes, wenn ich sage, der Körper ist ausgedehnt oder besser, das Ausgedehnte ist ausgedehnt. Also der Sache nach ist, wenn ich sage, der Körper ist ausgedehnt, eigentlich nichts anderes, als wenn ich entweder sage, der Körper ist der Körper oder das Ausgedehnte ist ausgedehnt. Das ist nur eins. Da sehen Sie, aber das ist relativ auf das, was ich sage, auf meine Erkenntnis, auf den Erkenntnisgehalt, den die Aussage hat. Jetzt lese ich Ihnen dazu noch ein spätes Beispiel für dieselbe Sache vor, wo es mit einem stärkeren metaphysisch-ontologischen Anspruch daherkommt, aus den Prinzipien. Da kommen auch andere Worte vor. Denn auch der Sache nach ist der Raum oder innere Ort und die in ihm enthaltene körperliche Substanz nur der Art nach verschieden, wie sie von uns vorgestellt werden. Denn in Wahrheit ist die Ausdehnung in die Länge, Breite und Tiefe, welche den Raum ausmacht, dieselbe mit der, welche den Körper ausmacht. Also da kommt charakteristischerweise schon das Wort Substanz vor. Da sehen Sie, da ist schon entwickelt, was in dieser früheren Phase seines Philosophierens noch nicht entwickelt ist, die Zwei-Substanzen-Lehre. Eine Besonderheit dieser Zwei-Substanzen-Lehre, das Besondere an dieser Zwei-Substanzen-Lehre kann man aber in Wirklichkeit nur erfassen, wenn man sie sozusagen, wie soll man sagen, in ihren wesentlichen Inhalten, die besteht nicht darin, dass man einfach sagt, es gibt zwei Substanzen, das eine ist die denkende, das andere ist die körperliche Substanz. Das Entscheidende der Zwei-Substanzen-Lehre ist, dass sie eine absolute Unterscheidung von innen und außen bedeutet oder als eine absolute Unterscheidung von innen und außen intendiert ist. Alles, was eine Bestimmung der ausgedehnten Substanz ist, steht zu allem anderen immer nur in Beziehungen der Äußerlichkeit. Also alles, was im Ausgedehnten ist, steht immer nur zu allem anderen, was eine Bestimmung dieses Ausgedehnten ist, in einer Beziehung der Äußerlichkeit. Es gibt sozusagen kein Innerliches, das zu einem Außen dazugehört, sondern es gibt nur ein Inneres, und das ist das Innere der denkenden Substanz, das in überhaupt keiner Beziehung zum Äußeren steht, in keiner real positiven Beziehung. Also der Witz der Zwei-Substanzen-Lehre liegt sozusagen in ihrer Radikalität. Es gibt zu dem, was außen ist, nicht dann noch einmal ein anderes Inneres. Das ist natürlich, jetzt ganz kleine Fußnote, natürlich ist das der Ursprung des Problems, das man als Skeptizismus bezüglich anderer Geister oder Other Minds bezeichnet. Aber das ist nur die kartesische Theorie, zwei Substanzen, ist im Grunde die schließen sich aus, was über das eine ausgesagt werden kann, ist überhaupt keine sinnvolle, das heißt verifizierbare oder falsifizierbare Aussage über das andere oder im Bereich des anderen. Was ist daran für uns wichtig? Das ist ein enorm wichtiger Punkt, weil das bedeutet aus der philosophischen Perspektive die radikalste überhaupt mögliche Ausschließung des Okkulten. Es kann unter diesem Gesichtspunkt das Okkulte nicht geben. Es gibt in dem, was von der denkenden Substanz verschieden ist, nichts wesentlich Inneres. Das hat dem natürlich auch, das ist auch ein Punkt, der Descartes den Vorwurf des Atheismus eingebracht hat. Er hätte sozusagen keinen Platz für Gott in der Welt. Also Gott könnte nicht anwesend sein in der Welt. Das ist ganz interessant. auf eine Quelle zu schauen, die oft zu wenig beachtet wird. In den letzten Jahren seines Lebens hat Descartes ein paar Briefe gewechselt mit einem englischen Philosophen, einem viermal, glaube ich, haben sich die hin und her geschrieben, mit einem gewissen Henry Moore in Cambridge. Das war die bedeutendste Gestalt in einer Gruppe von verspäteten Neuplatonikern. Ernst Cassirer hat über diese Cambridger Neuplatoniker eine Monographie verfasst, die lesenswert ist. Und dieser Henry Moore, der auch in der Vorgeschichte der Newtonschen Theorie eine gewisse Rolle spielt, hat Descartes gegenüber moniert, dass es doch etwas unkörperlich Ausgedehntes geben muss. Also genau das Gegenteil von dem, was Descartes eigentlich immer schon seit seiner Jugend behauptet hat. Es müsste doch so eine etwas immateriell Ausgedehntes geben. Diesen Gedanken kann man verschieden akzentuieren. Wenn man will, kann man den auch in Richtung auf magische Ideen akzentuieren und sagen, es muss sozusagen Geister geben, die nicht sozusagen identisch sind mit einer denkenden Substanz. Aber besonders wichtig ist der theologische Aspekt der Sache. Ne? Man sagt, es muss immateriell Ausgedehntes geben, weil sonst Gott nicht in der Welt, in der natürlichen Welt anwesend sein könnte. In Frage gestellt wäre die göttliche Vollkommenheit der Omnipräsentia, die ihrerseits ja eine Voraussetzung ist für Gottes beständige Fürsorge für uns. Also dass Gott sozusagen uns nicht allein gelassen hat, sondern beständig für uns Fürsorge trägt, ist davon abhängig, dass er auch immer bei uns sein kann. Und diese Omnipräsenz ja. Und das wäre nicht gegeben, wenn man leugnet, dass es in der körperlichen Welt, also im Kosmos auch sozusagen ein nicht materielles Ausgedehntes gibt. Das ist etwas, was für Descartes nicht akzeptabel gewesen ist. Auf die Argumente gehe ich jetzt nicht ein. Der Briefwechsel ist deswegen sehr interessant, weil er eben die Zwei-Substanzen-Lehre einmal nicht nur als ein metaphysisches Argument sehen lässt, sondern von ihren Konsequenzen her. Und eine dieser Konsequenzen ist eben, dass von nun an für jede Philosophie, die in der kartesischen Tradition steht, und das ist im Grunde alle moderne Philosophie, also das von da an für jede Philosophie das Okkulte in einem besonders radikalen Sinn ausgeschlossen ist. Es ist deswegen ausgeschlossen, weil es kein Versteck mehr gibt dafür. Es gibt nichts, wo es sein könnte. Es gibt gar keine Diskussion mehr über den Ort, den Status des Okkulten. Das Einzige, was das Okkulte jetzt noch sein kann, ist lächerlich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Geschichte des Verhältnisses von Philosophie und Magie. Und gerade deswegen will ich aber auch unterstreichen, dass dieser Punkt nur eine von vielen möglichen Perspektiven auf das Okkulte erschließt. Also er ergibt sich sozusagen aus der Geschichte der Philosophie. Für die Philosophie ist ab da das Okkulte das Lächerliche. Und zwar deswegen, weil es aufgrund dieser Theorie einfach keine Verstecke mehr gibt. Was für die Philosophie und von ihrem Standpunkt aus gilt, gilt aber deswegen natürlich noch lange nicht tout court. Und das Okkulte existiert natürlich in mannigfachen Formen der Verborgenheit weiter. Verborgenheit in diesem, Verborgenheit in jenem Sinn. Dieser radikale Ausschluss des Okkulten hat bei Descartes auch noch eine andere Manifestation. Statt der metaphysischen gewissermaßen eine rhetorische Manifestation. Descartes hat in seinem Discours de la Méthode, in seiner intellektuellen Autobiografie, die da vor allem die ersten Partien dieses Discours füllt, versucht zu zeigen, wie das moderne Denken sich aus dem Mittelalter herausentwickelt in ihm, in seiner Autobiografie. Also er hat sozusagen den Punkt des Übergangs vom Mittelalter in die Moderne in seinem eigenen Leben fixiert. An den Phasen seiner eigenen Entwicklung sollte der Beginn der philosophischen Neuzeit abzulesen sein. Und hat er mit dieser, das ist eine rhetorische Geste, aber eine der erfolgreichsten rhetorischen Gesten, die in der Wissenschaftsgeschichte je vollzogen worden sind. Bis heute sagen alle, die moderne Philosophie fängt mit Descartes. Man hat es ihm einfach geglaubt. Er hat die Grundlinien dieses innovatorischen Projekts, das er sich da selber zuschreibt, gezogen, in der Form einer ganz bestimmten Verneinung von aristotelischen und scholastischen Theorien, insbesondere der Opposition gegenüber der aristotelischen Logik und ihrer Entwicklungen in der Scholastik. Also so hat er das gemacht. So, ich bin das Neue, das war das Alte. Das hat er gemacht um den Preis, dass er die traditionskritische philosophische Entwicklung der 150 Jahre vor ihm überhaupt nicht einmal in Betracht gezogen hat. Also er hat so getan, als hätte er sozusagen 150 Jahre früher und zugleich in seiner eigenen Gegenwart sich gegen das mittelalterliche Denken abgesetzt und diese 150 Jahre frühneuzeitlicher Philosophie in der Renaissancezeit nicht einmal einer Entgegensetzung wert gefunden. Da geht es statt um Verneinung, wie gegenüber dem Mittelalter, einfach um eine bewusst, sozusagen absichtlich vollzogene Vergessensleistung. Auf eine verschwindende Größe wird da, die in der Geschichte der Rationalität gar nicht mehr erwähnt werden braucht, werden da die Scharlatane, die in dieser Epoche sich Philosophen genannt haben, zusammengestrichen. Und schließlich, was die üblen Doktrinen betrifft, da dachte ich, dass ich schon genug darüber gehört hätte, um mich von sowas nicht täuschen zu lassen. Und das hat ihm die Philosophiegeschichte lange Zeit geglaubt. Die Geburt der Moderne aus seiner Autobiografie, das steht zum Beispiel auch bei Hegel so. In der direkten Auseinandersetzung mit der mittelalterlichen Scholastik. Also was aber die Phase, die 150 Jahre dazwischen, für die wir uns ja besonders interessieren, betrifft, da ist das nicht Entgegensetzung oder Verneinung, sondern ganz einfach Verdrängung. Also man könnte sagen, wenn man das genauer studiert, könnte man hier einen Beitrag leisten zu etwas, was man nennen könnte, eine Psychoanalyse der Philosophie, die mit einer Spezifikation, mit einem Ziel, mit einem Fokus, nicht auf den Begriff des Okkulten, sondern auf den Begriff des Wahnsinns, ist genau diese Art von rhetorischer Figur, die man analysieren müsste bei Descartes, in dieser berühmten Auseinandersetzung von Michel Foucault und Jacques Derrida diskutiert worden, über das Eskamotieren des Wahnsinns in den Meditationen. Das ist nur so ein Hinweis nebenbei. Ich möchte jetzt für diese Art von, wie soll man sagen, Elimination oder Verdrängung des Magischen aus der Perspektive der Rationalität, der philosophischen Rationalität oder überhaupt der Rationalität noch ein anderes Beispiel geben, das ich sehr oft verwende, das wahrscheinlich mehrere von Ihnen schon mal von mir gehört haben. Das geht noch weiter in der Geschichte vorwärts. Das ist die wunderbare und nicht zu Unrecht auch berühmte Stelle in dem großen Roman von Marcel Proust, die Stelle über das Telefonieren. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich dieses Verdrängen des Magischen dann als Akt der Verdrängung immer wiederholen muss, um überhaupt Geltung zu haben. Und es ist zugleich auch ein Beispiel für einen nicht-philosophischen Erfahrungsbereich. Im dritten Band dieses großen Romans, da wird beschrieben, wie der Erzähler das erste Telefongespräch seines Lebens führt. Und was er da beschreibt, ist Was er da eigentlich beschreibt, ist das Phänomen des blitzartigen Umschlags, sozusagen einer Erfahrung von Magie in totale Banalität. Das ist eigentlich das Thema in dieser Sache. Das Magische taucht auf und ist in demselben Moment schon wieder weg, kann sozusagen nicht festgehalten werden. Ein sozusagen eine Art von Belegstelle oder ein Emblem für dieses Verdrängen. Es ist überhaupt kein Zweifel darüber, an der Stelle, wie das beschrieben wird, ist überhaupt kein Zweifel, dass es sich um Magie handelt, also um Telepathie, um die Erfüllung von uralten magischen Vorstellungen. Also, ich lese da kurz vor. Wir aber sind wie eine Gestalt im Märchen, der für ihren Wunsch eine Zauberin in übernatürlicher Helle die Großmutter oder Verlobte zeigt, wie sie gerade in einem Buch blättert, Tränen vergießt, Blumen pflückt, ganz dicht bei dem Beschauer und dennoch fern. Wir brauchen, damit sich dieses Wunder vollzieht, unsere Lippen nur der magischen Membran zu nähern und, ich gebe zu, dass es manchmal etwas lange dauert, die immer wachen, klugen Jungfrauen zu rufen, deren Stimme wir täglich hören, ohne ihr Antlitz zu kennen, die Fräuleins vom Amt. Sobald aber unser Ruf ergangen ist, erhebt sich in dem von Erscheinungen durchwogten Dunkel, dem unsere Ohren sich öffnen, ein leichtes Rauschen, ein abstraktes Geräusch, das des überwundenen Raums, und die Stimme des teuren Wesens erklingt an unserem Ohr. Sie ist es, die Stimme erreicht uns, ist da. Aber wie fern sie gleichzeitig ist. Wirkliche Gegenwart einer so nahen Stimme bei tatsächlicher Trennung. Also das ist eindeutig eine Beschreibung einer magischen Erfahrung. Märchenhafte Stimmung, Zauberei, Wunder, eine Überraschung wird evoziert, deren Gegenstand das Zusammenfallen von wahrhafter Gegenwart, tatsächlicher Abwesenheit ist. Also wirklich wie Geisterbeschwörung eigentlich. Ne? Aber es bleibt einfach keine Zeit oder nur eine minimale, eine verschwindende Zeitspanne, dieses Erstaunen wirklich zu erleben. Denn augenblicks stellt sich schon die Erfahrung des routinierten Benutzers der neuen Einrichtung ein. Also da ist halt schon beim ersten, beim eineinhalbten Mal telefonieren, stellt sich bei ihm auch schon die Unzufriedenheit mit den kleinen Gebrechen der Apparatur ein, deren grundsätzliche Perfektion ja außer Frage steht. So dauert es ihm gleich schon zu lang, bis die Verbindung hergestellt wird. Ne? Er sagt, ich gebe zu, dass es manchmal etwas lange dauert, bis die Verbindung hergestellt. Also in die begeisterte Schilderung des Wunders schleicht sich schon auch die Nörgelei darüber ein, dass das Technische nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Er legt sich Rechenschaft davon, das war ihm ganz genau bewusst. Das ist ja mein Punkt, was er eigentlich beschreibt, nicht die magische Erfahrung als solche ist, sondern die Art ihres Verschwindens, diese Verdrängung. Das Telefon war in dieser Zeit noch nicht so im Schwang wie heute und doch braucht die Gewohnheit so wenig Zeit, die eben noch von Weihe umgebenen Kräfte, mit denen wir den Kontakt aufgenommen haben, ihres Geheimnisses zu entkleiden, dass ich, als die Verbindung nicht sofort zustande kam, einzig den Gedanken, die Sache sehr, sehr langwierig und sehr unbequem, sowie beinahe die Absicht hegte, mich deshalb zu beschweren. Wie wir alle jetzt, fand ich, dass der an jenen Überraschungen reiche, bewundernswürdige Vorgang, märchenhafte Vorgang, nicht rasch genug funktioniere, obwohl doch nur Minuten notwendig sind, um das Wesen, mit dem wir sprechen wollen, unsichtbar und doch gegenwärtig, in dem Augenblick, da unsere Laune es befiehlt, dicht vor unser Ohr zu bringen. Also die magische Erfahrung wird augenblicks von einer trivialen Erfahrung überlagert und als magische unkenntlich gemacht. Entspricht sie aber nicht den Kriterien des technischen Erfolgs, ist sie einfach nur Schwindel, jämmerliche Prätention. Also von dieser Alternative kann man vielleicht auch sehen, inwiefern wir das Magische als fremdartig auffassen. Und in der Tat, wenn wir es studieren und analysieren, tun wir es ja bevorzugt heute im Rahmen von Studien über das Fremde. Sozusagen behandelt die Magie als einen Testfall dafür, ob und wie das Verstehen einer radikal fremden Kultur zum Beispiel überhaupt möglich ist. Und das angesichts der massiven Dauerpräsenz, die das Magische ja in unserer eigenen Kultur hat. Die Verdrängung, also wenn man dieses Ausschalten des magischen Prädikat als Verdrängung deutet, dann kann man es auch als dauerpräsent verstehen. Also ich habe dieses Kapitel über die Entwicklungen von Galilei über Descartes bis zu Proust vorgetragen, weil ich es für wichtig halte, den Kontrast zu sehen zwischen den rekonstruktiven Linien, die wir von einer erfolgreichen Entwicklung her nach hinten ziehen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der enorm viel komplexeren historischen Situation, aus der heraus seine Entwicklung eigentlich beginnt. Das ist eine enorme Diskrepanz, die ich Ihnen versucht habe zu zeigen. Auf der anderen Seite diese unglaublich komplexe Situation, aus der heraus die Entwicklung beginnt, wo sowohl Alternativen wie auch nicht gesehene positive Beziehungen und Vermengungen bestehen, die dann auf einmal von einem bestimmten Punkt an unsichtbar werden. Oder wo einfach eine gewisse Position, wenn wir sie aus der Perspektive der späteren Entwicklungen her sehen, gar nicht die Position ist, die sie konkret war. Dafür ist ja auch schon diese Geschichte der kopernikanischen Wende ein Beispiel. Der Kopernikus als Prophet des 17. Jahrhunderts genommen, sozusagen. Was man nicht verstehen will, ist, dass das ein Aneignungsvorgang von dem Späteren für das Frühere ist. Also, das ist eine wichtige Bemerkung zu der Art und Weise, wie man Wissenschaftsgeschichte aufzufassen hat. Sehr problematisch sind diese Versuche in der Wissenschaftsgeschichte, die Ehre solcher Leute wie John Dee zu retten, indem man ihre verschiedenen Kompetenzen einfach auseinanderdividiert und sagt, ja, in seinem späteren Leben war er ein Geisterbeschwörer und halb narrischer oder sowas. Aber indem er das und das gesagt und das geschrieben hat, da hat er vollkommen recht gehabt, da war er ein Vorläufer von Newton. Was soll das heißen? Da ist es eben wichtig, mir gewesen, Ihnen zu zeigen, Ihnen auch diesen Weg wegzuzeigen. Jetzt ein Wörtchen noch, also aus der Situation heraus, aus der komplexen Situation heraus, in die Moderne. Ich möchte noch ein Wort sagen zu dem Mythos. Da habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, Mythologisierung muss nicht unbedingt diese rechtfertigende Funktion haben, die sie zum Beispiel dann in der Legitimierung einer solchen magischen Überlieferung von astrologischem Wissen oder dergleichen hat. Und da haben wir jetzt auch schon zwei Beispiele, oder könnten wir zwei Beispiele konstruieren für die entgegengesetzte Richtung, wo es eben nicht darum geht, die Magie zu rechtfertigen, sondern um die Verbannung der Magie. Bei Proust diese gewissen Ansätze der Mythologisierung mit den Fräulein vom Amt und mit der Unterwelt, mit dem Dunkel, in dem sich das alles abspielt. Bei Descartes in der besonderen Form der Selbstautorisierung als Ursprung einer neuen Zeit für die Philosophie und diese Art von Mythenbildung über seine Rolle in der Geschichte der Philosophie, die bis heute nachwirkt. Nächstes Mal nach Ostern werde ich dann wieder im Unterschied zu heute direkt und konkret was über John Dee sagen. Und zwar in dem Zusammenhang von Skizzen zu dem, was ist eigentlich das Besondere an neuzeitlicher Magie im Unterschied zu älteren Formen oder Manifestationen des magischen Denkens, insbesondere etwas über das System der natürlichen Magie bei Agrippa von Nettesheim, wie sich das in der Figur des Prospero bei Shakespeare abbildet und wie dasselbe sozusagen bei dem wirklichen und realen Dee John Dee zu finden ist. Für heute danke für Ihre Aufmerksamkeit.